Nummer
43.
Richtig.
Gut, gell?
Da hat es wieder gekracht.
Ja.
Liebe Hörer, Doppelpunkt innen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Experience Tirol, der Podcast. In gewohnter Manier begrüßen euch der Mann, der selbst Berge zum Einstürzen bringt, der wunderbare
Peter.
Und mein Name ist Felix. Wir sind die beiden, die sich alle zwei Wochen gegenseitig eine Geschichte aus, von oder über Tirol erzählen. Und zwar immer so, dass nur der Erzählende weiß, worum es gehen wird.
Ich bin schon gespannt.
Aus diesem Grund, dass ich heute die Geschichte erzähle und du eben nicht weißt, worum es gehen wird. Für alle neue Zuhörer, Doppelpunkt innen, wir sind auch die beiden, die einen Podcast dreigeteilt haben. Eingangs wird etwas geplänkelt, da gibt es so Aktualitäten, die wir diskutieren. Dann kommt die Hauptgeschichte und hinten raus werfen einen Blick in Experience Tirol, die Show, die es Montag bis Sonntags im Zentrum von Innsbruck zum Sehen gibt. Sollen wir uns gleich entschuldigen bei den Zuhörern, Doppelpunkt innen?
Weil?
Wir beide etwas verkühlt sind. Ach so. Du seit 10 Minuten, ich seit 3 Tagen. Was beweist, dass wir sehr eng arbeiten?
Ich hoffe, wir hätten es kaschieren können.
Na, ich bin immer transparent und offen. Und sollten wir mal schniefen, niesen, schneuzen oder jodeln, liegt es daran, dass wir krank sind.
Okay, du bist flüssig.
So ist es.
Passt.
Und aus diesem Grund werden wir uns heute etwas zurücknehmen, aber im besten Fall gelingt es uns trotzdem, eine runde Sendung aufzunehmen. Lieber Peter, ich bin der, der die Geschichte erzählt, also habe ich die Ehre, dir eingangs eine Frage stellen zu dürfen. Und ich habe dir mal echt lange überlegt, was ich dich fragen will und ich möchte es auf den Punkt bringen. Wie geht's dir?
Das ist ja schon ein Fragen-Exposé fast.
Ja.
Gewaltig. Du, mir geht's eigentlich gut. Also eigentlich bezieht sich darauf, dass recht viel zum Tun ist, aber das ist angenehm. Aber grundsätzlich ist eigentlich alles in Ordnung.
Das ist doch wunderbar.
Auf jeden Fall.
Weltwirtschaftlich geht es ja rund. Da, wo das Öl aus dem arabischen Raum in die Welt fließt, ist eine Sperre. Das heißt, der Ölpreis, sprich der Benzinpreis, steigt. Tangiert dich das als E-Autofahrer?
Weniger, aber natürlich, ich habe bei der Fernwärme einen gewissen Gasanteil. Der wird jetzt auch nicht gleich nach oben springen, denke ich, weil da gibt es auch Verträge. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es tangiert mich nur peripher.
Das heißt, du bist zum ersten Mal stolzer E-Auto-Besitzer?
Das bin ich eigentlich stolz. Ich bin eigentlich in die ganze Materie ein bisschen reingerutscht. Es hat wahnsinnig viele Nachteile.
Also die da wären?
Nein.
Wie oft musst du auf dem Weg vom Büro nach Hause laden?
Dadurch, dass das ungefähr 20 Kilometer sind, schätze ich mal alle 10. Nein, so dramatisch ist es nicht. E-Auto ist jetzt nicht mehr das Neueste, das ist jetzt schon über 4 Jahre alt und deswegen ist auch die Batteriekapazität vor allem im Winter überschaubar. Aber die Annehmlichkeiten, die es bietet, die übersteigen dennoch die Problemchen.
Apropos Annehmlichkeiten, letztes Wochenende durften wir gemeinsam mit dem E-Auto über den Brenner in den Süden fahren. Wir waren zu Besuch geschäftlich in Südtirol und durfte im Zuge dessen ein Spiel des FC Südtirol besuchen. Wie hat es dir gefallen?
Es war total nett. Es ist halbgeschäftlich, würde ich sagen. Das andere war schon privat, weil es da viele Verbindungen gibt, schon seit vielen Jahren zum Fußballverein selber, gerade zum Dietmar in dem speziellen Fall, aber auch zur Eurac. Also. Und insofern hat es mir einen riesen Gaudi gemacht. Der FC Südtirol an und für sich hat ja einen extrem tollen Weg beschritten, wie ich finde. Da ist viel Commitment da. Das fängt, glaube ich, beim Landeshauptmann an, soweit ich das einschätzen kann. Jetzt geht über viel Support im Hintergrund, was die Wirtschaft betrifft. Und es ist halt ein riesen Engagement von den einzelnen Beteiligten, die da wirklich was sehr Beachtenswertes auf die Füße gestellt haben.
FC Südtirol hat ja eine gewaltige Entwicklung hinter sich, gestartet in unteren Ligen, Amateurligen, dann über Serie D, Serie C und so weiter, mit der Serie B, sprich zweithöchste Liga Italiens. Uns wurde erzählt, Landeshauptmann von Südtirol sagt, das beste Investment von uns war der FC Südtirol, da mittlerweile Italien weiter nach Südtirol etabliert ist.
Ja, ich finde das für total klug. Also deppert ist es auf keinen Fall. Weil ich glaube, sie sind ein bisschen vor der Herausforderung gestanden. Wie kann ich denn dieses Alto Adige etwas nach hinten drängen und die Marke, die sich ja über Südtirol definiert, populärer machen? Und da ist der Fußball, denke ich, ein sehr gutes Vehikel, um das in ganz Italien, wenn nicht über die Grenzen hinaus, weil Serie B ist ja, glaube ich, über die Zone, das kannst du ja weltweit anschauen. Ich glaube, das ist dann eine gute Marketingstrategie und die ist auch aufgegangen.
Also strategisch sehr klug, nicht auf Sportarten wie Skifahren zu setzen, die jetzt italienweit nicht unbedingt so populär sein dürften, aber im Fußball eben schon. Also da hinzugehen, wo der Italiener auch hinschaut und dort den Namen Südtirol auszutragen. Klug gebaut.
Absolut. Stell dir das vor, die sehen jeden Tag die Tabelle und da steht immer Südtirol, immer. Also ich glaube, sie haben sich das gut überlegt und sie ziehen das auch ganz konsequent durch. Also insofern, Hut ab, kann man nur gratulieren.
Beeindruckend und ist eine große Empfehlung, unbedingt den Shop im Stadion besuchen. Der ist extrem einzigartig positioniert, direkt vorm Spielertunnel quasi. Mhm. Also man steht quasi im Spielertunnel, da wo normalerweise die Spieler das Spielfeld verlassen und Interviews geben, ist der Shop. Man kann also reinsehen, sieht die Emotionen. Ich glaube, das ist was Einzigartiges.
Ich kenne so auch nicht. Habe ich eigentlich noch nie gesehen, dass man direkt auf die Mittellinie durchschauen kann.
Deswegen ja einzigartig. Mm. Sonst hätte ich es schon mal gesehen.
Könnte sein. Ja. Ich will es jetzt nicht pauschal sagen, aber wenn du das sagst, wird es stimmen.
Ja. Ja. Nein, gar nicht schlecht. Muss ich wirklich sagen, immer wieder schön einen Abstecher nach Südtirol zu machen, immer wieder schön Freundschaften zu pflegen und natürlich auch ein bisschen über die Experience zu plaudern, weil auch drinnen wird natürlich sowohl die Show gerne gesehen, als auch der Podcast gehört.
Ja, das freut uns natürlich voll. Insofern, wenn das da bei solchen Reisen auch ein Thema ist, dann ist es für unser Gaudi nicht.
So ist es. Hast du noch Dinge, die du gerne erwähnen würdest?
Nein, ich bin heute total gespannt auf der Geschichte, weil wir kommen ja gerade frisch vor Mittagessen und da habe ich gehört, dass meine letzte Geschichte interessant, aber fad war. Oder wie war die Zusammenfassung?
So ähnlich,
ja. Insofern freue ich mich jetzt auf deine.
Mir ist nur eines wichtig und ich möchte den heutigen Mittagsessenspartner da zitieren. Also wir wollen ja keine Märchen erzählen, sondern wahre Geschichten. Oder so. Irgendwas mit Murmeltiere. Egal. Gut, schreiten wir zur Tat.
Ich bitte drum, leg los.
Lieber Peter, ich habe mal wieder am Wochenende alles umgeschmissen und meine fertige Geschichte in die Tonne getreten und neu recherchiert und ich habe diesmal ein Thema gewählt. Ich hätte es mir nicht leichter machen können, wo es quasi keine schriftlichen Aufzeichnungen gibt. Also zum Recherchieren war es durchaus herausfordernd, aber ich hoffe, es ist mir trotzdem gelungen. Ich möchte starten, wie so oft in letzter Zeit, mit einer Szene. Da bitte ich wieder alle mitzuspielen. Also diejenigen, die können gerne die Augen schließen und sich Folgendes vorstellen. Wir hören so ein fernes, rhythmisches Rumpeln von hölzernen Rädern, die über nasses Kopfsteinpflaster dahinrollen. Wir hören ein helles, metallisches Klirren von Hämmern auf Blech. Wir hören Stimmengewirr und wir hören ein Knistern von Feuer. Wir befinden uns in einem Tiroler Dorf, so rund um 1850. Wir riechen feuchtes Pferdefell, aber auch gebratene Kastanien liegen in der Luft, also der Duft davon. Am Rand des Marktplatzes schiebt sich ein Karren durch die Menge, der leuchtet in einem ganz speziellen Blau. Es ist ein sogenannter Dörcherkarren. Die Menschen, die bleiben stehen, schauen neugierig, aber vielleicht auch ein bisschen misstrauisch. Die Ankömmlinge, die sich mit diesem blau leuchtenden Wagen hier an ihren Weg bahnen, werden Karrner genannt oder Dörcher. Sie bringen das, was im Dorf fällt. Sie flicken die durchgebrannten Pfannen, sie binden Besen aus Reisig, sie schleifen die stumpfen Sensen. Aber sobald die Menschen untereinander sprechen, passiert was Komisches. Da zieht sich wie so eine unsichtbare Mauer hoch. Sie nutzen eine ganz eigene Sprache, die für Außenstehende ein bisschen wie ein Code klingt. Sie rau, schnell, rhythmisch, jedenfalls fremd und nur sehr schwer verständlich. Die Szene, die wir gerade gehört haben, die entstammt keinem verstaubten Gemälde. Sie ist der Ursprung einer Identität, die ganz tief in der Tiroler DNA verwurzelt ist und doch über Jahrhunderte unsichtbar war oder besser gesagt unsichtbar gemacht wurde. Wir sprechen heute über eine Gemeinschaft, die über Jahrhunderte Teil des alpinen Lebens war und dennoch sehr oft am Rand der Gesellschaft stand. Wir reden über Menschen, die eigentlich keinen festen Wohnsitz haben, die ein Leben gewählt haben, eine Lebensweise, die man sich heute kaum noch vorstellen kann. Die Frage ist aber, wer waren oder besser sind diese Menschen, die im Wohnzimmer, im Herzen der Alpen lebten und doch nie wirklich dazugehören durften? Immer wenn wir so eine Geschichte beginnen, dann lohnt sich ein Blick in die Historie, sprich zu den Anfängen. Man muss ganz ehrlich sagen, die Geschichte, die wir heute hören, die lässt sich nicht einfach in irgendein Archivregal einsortieren. Wer nach den Wurzeln dieser Gemeinschaft sucht, der findet keine Urkunden, sondern eigentlich nur Erzählungen. Die Geschichte dieser Gemeinschaft wurde nämlich nicht in irgendwelchen staubigen Archiven der Staatskanzlei niedergeschrieben. Sie findet sich auch nicht in den offiziellen Chroniken von irgendwelchen Herrschenden, sondern eher so im Echo der Landstraße, im Knistern der Schmiedefeuer oder im leisen Flüstern der Großeltern. Die Geschichte ist eine erzählte Geschichte, eine mündliche Tradition, die ein bisschen wie ein kostbares, aber auch ein bisschen gefährliches, mythisches Geheimnis von Generation zu Generation weitergereicht wird. Und genau darin liegt das Paradoxon der Existenz dieser Gemeinschaft. Seit Jahrhunderten sind sie integraler Bestandteil der europäischen Kulturlandschaft und doch gelten sie als unsichtbar, als unsichtbare, nennen wir es mal, Ethnie. Diese Unsichtbarkeit, die war ganz, ganz oft eine Überlebensstrategie. Da gibt es diese Mehrheitsgesellschaft der ganz normal lebenden und arbeitenden Bevölkerung und da gibt es diese Gruppe. Und die musste sich aufgrund dessen, dass sie nie wirklich sesshaft war und immer wieder von Anfeindungen konfrontiert war, eben überlegen, wie schaffen wir es da zu überleben. Und da haben sie sich zum gewissen Teil unsichtbar gemacht. In den ganzen schriftlichen Zeugnissen der Obrigkeit erscheinen sie allerhöchstens unter Worten wie umherziehende Räuberbanden oder Vaganten. Das ist durchaus eine feindselige Fremdwahrnehmung und die spiegelt sich bis heute in den regionalen Bezeichnungen wider, die dieser Gruppe aufgezwungen wurden. Namen, die ein bisschen von sozialer Ausgrenzung zeugen. Typische Namen wären Karner oder Karner. Das ist eine in Tirol sehr weit verbreitete, benannt nach diesem charakteristischen Karren, der sowohl Transportmittel als auch Heimstatt war von diesen Menschen. Oder der Begriff Laninger, Laniger. Das ist ein Begriff, der vor allem im Oberinntal sehr oft verwendet wird. In der Schweiz heißen sie Fecker oder auch Dörcher. Das ist ein Name, der eher das Durchziehen betont, also Menschen, die permanent vorbeiziehen, auf der Reise sind. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Begriffe regionale deutsche Bezeichnungen sind. Davon klar abzugrenzen sind Gruppen wie die Pewee oder die Tinkers, die in Irland oder Großbritannien leben. Die Gruppen, die teilen zwar alle soziologisch das Schicksal der Traveller, sprich der Umherreisenden, aber sie bilden eine eigenständige, vom mitteleuropäischen unterscheidbare Ethnizität. Dennoch eint sie alles eins, alle eins, und zwar die Selbstbezeichnung des Wortes Jenische. Das ist ein Wort, das den Stolz auf die eigene Identität markiert. Du googelst?
Nein, meine Fragen wären zum Beispiel jetzt, wie viele hat es denn da gegeben? Aber das machen wir zum Schluss, oder?
Sehr gut, bitte nicht googeln, sonst springt es mir durcheinander.
Ich google nicht, ich muss mir es aufschauen.
Die Frage ist aber, woher kamen diese Menschen, die sich irgendwo geweigert haben, ihre Freiheit aufzugeben und diese gegen die Enge der Sesshaftigkeit einzutauschen? Das heißt, wir müssen eintauchen irgendwo in die Ursprünge, in die Wurzeln. Und diese Wurzeln, die liegen ganz klar im Nebel. Weil wer in die Ursprünge der Jenischen blickt, der starrt wirklich gefühlt in einen sehr dichten Nebelschleier. Schriftliche Eigenzeugnisse, die fehlen weitestgehend. Und die frühe Forschung, die oft so ein bisschen von Rasseidiotie und von Vorurteilen vergiftet war, ja, die hat uns eigentlich nichts geliefert, außer ein paar Hypothesen. Aber es gibt heute durchaus Theorien, die fundiert sind, Theorien, die so ein bisschen zum Grundpfeiler geworden sind, die das Selbstverständnis der Gemeinschaft bis heute eigentlich prägen. Wir haben drei große Theorien. Die erste Theorie ist eine soziogenetische Perspektive. So ein bisschen übersetzt, die jenische entstammen dem Schmelztiegel der Not. Oder anders gesagt, wurde die jenische Identität am Amboss der Armut geschmiedet. Diese Theorie, die besagte also, dass die Gruppe aus der hier ansässigen Bevölkerung hervorging, die einfach durch wirtschaftliche Katastrophen oder durch einen Ausschluss aus den Zünften an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurde. Also ganz normale Menschen, die aufgrund von irgendwelchen Umständen nicht mehr arbeiten konnten, ärmer wurden und dann dazu gezwungen waren, nicht mehr wohnen, sondern umherziehen zu müssen. Vor allem bei uns in Tirol, da gibt es eine lange Tradition der Zeitwanderer, Maurer, Glockengießer, Taglöhner, die ausgezogen sind saisonal, um zu arbeiten und dann nach Hause gekehrt sind. Eine Frühfolge von uns hat sich ja mit diesem Wirtschaftswunder im Lechtal beschäftigt. Die sind genau solche Menschen, die eben zum Arbeiten auf Reisen gehen und dann zurückkommen. Und da kommt die Frage auf, war es die Not, die aus dieser zeitweisen Wanderschaft eine dauerhafte Lebensform gemacht hat? Wenn man so will, dann wird diese Perspektive so ein bisschen diese jenische Resilienz betonen, sprich die Fähigkeiten, in den Nischen des Systems zu überleben, wo andere längst aufgegeben hätten. Die zweite Theorie, die schaut ein bisschen auf die historischen großen Umbrüche, ein bisschen auf das Erbe von 1648. Also die Frage wäre, was wäre, wenn die Jenischen die Kinder der großen europäischen Trümmerfelder sind? Gerade nach dem Dreißigjährigen Krieg irrten tausende entwurzelte Deserteure und Flüchtlinge quer über den Kontinent. Diese Theorie, die sieht in den Jenischen so ein bisschen die Nachkommen jener Kinder der Landstraße, die irgendwo in der Asche der alten Ordnung eine neue, mobile Existenz gegründet haben. Es ist ein bisschen die Erzählung von Menschen, die in diesem Chaos der Religionskriege alles verloren haben, außer eines, nämlich ihre Mobilität. Sprich, für sie wurde die Straße die einzig verlässliche Heimat. Da müssen wir uns vorstellen, wirklich Menschen, Soldaten, die desertiert haben und dann heimatlos waren. Und die haben sich gefunden, haben neue Überlebensstrategien geknüpft und daraus ist dann diese Gemeinschaft entstanden. Die dritte Theorie, die ist sehr spannend, aber allerdings sehr umstritten. Theorie C ist ein bisschen diese ethnogenetische Perspektive. Man spricht von den letzten Wildbeutern. Man könnte sagen, wenn man die Jenischen ansieht, dann blickt man in das Antlitz eines uralten Europas. Es gibt nämlich Forscher, die verweisen durchaus fundiert darauf, dass es sprich zwischen dem Jenischen und dem Shelter der irischen Perwi Verbindungen gibt. Das heißt, man vermutet bei den Jenischen keltische Wurzeln. Es ist natürlich eine sehr faszinierende Vorstellung, dass die Jenischen eine Art alteuropäische Urbevölkerung sind. Eine Urbevölkerung von Wildbeutern und Nomaden, die einfach diese neolithische Sesshaftigkeitsbestrebung einfach abgelehnt haben und gesagt haben, nein, wir werden nicht sesshaft, wir weigern uns, wir ziehen weiter. Also waren sie vielleicht die Letzten, die diesen Zaunbau und den Ackerbau ablehnten? Wenn man das sagt, das wäre so, dann könnte man sagen, diese Theorie verleiht den Jenischen eine tiefe historische Würde. Sie sind also keine abgesplitterten, keine verarmten Menschen, sondern eher eine Gruppe von Bewahrern der Freiheit, die ein bisschen das machen, was der Rest des Kontinents längst vergessen hat. Es gibt dann noch viele Erklärungen, zum Beispiel die als nomadisch betrachteten Helvetier. Da beruft man sich auf Schriften vom Cäsar, Werke über den Gallischen Krieg oder man spricht von fahrenden Rittern und Sängern des Mittelalters. Da vor allem vom Hof von Karl des Großen oder man spricht von jüdischen Wurzeln, die auch sprachlich durchaus plausibel scheint. Aber ganz egal, ob die Wiege nun im keltischen Wald liegt oder in den Ruinen des 17. Jahrhunderts, ziemlich egal, Fakt ist, die Gemeinschaft, die gab es und vor allem die Sprache, die gemeinsame, hat sie zusammengehalten. Dazu später mehr. Eins muss man sagen, die Jenischen sind keine Roma und Sinti. Man könnte es vielleicht meinen, dass aufgrund dieser Lebensart eine gewisse Verbindung besteht, muss man klar sagen, nein. Sie sind eine eigenständige, transnationale Minderheit. Roma und Sinti haben ihre Wurzeln in Indien und die jenische Kultur ist ganz klar ein Kind der europäischen Marginalisierung. Früher gab es sogar Heiratsverbote zwischen den Gruppen, ganz, ganz streng, also wollte man das getrennt haben. Lange gab es für die jenischen Begriffe wie Vogelfreie oder Heimatlose. Das waren aber nur juristische Waffen des Staates, um die in ein gewisses Eck zu drängen. Heute gibt es diese Selbstbezeichnung jenisch, das ist ein bisschen Akt des Widerstands. Ein Name, der durchaus mittlerweile mit Stolz getragen wird, wo früher eher Scham geherrscht hat. Aber müssen wir uns mal die Frage stellen, wie sah denn dieses Leben im Schatten der Berge für die Jenischen konkret aus? Sprich, was haben die Jenischen in Tirol getan? Und da muss man sagen, Tirol hat seine ganz eigene jenische Landkarte. Es gibt so Hotspots wie die Mötzer Klamm oder die berüchtigte Bocksiedlung in Innsbruck. Von da aus gingen die Jenischen auf die Reis, meist von Frühjahr bis Herbst, da war die Landstraße des Wohnzimmers. Die Berufe, haben wir gehört, die waren eher hart und flüchtig, Kesselflicker, Besenbinder, Lumpensammler. Sie sind gefahren bis in die entlegenste Täler des Oberlands, des Finchgaus, aber auch des Unterlands. Und da haben sie ganz eine wichtige Funktion gehabt. Sie haben Nachrichten dorthin gebracht, wo sonst keine Infos ankommen. Sie haben auch Ware dorthin gebracht, wo kein normaler Händler hinfährt. Sie waren quasi für die Landbevölkerung systemrelevant, lange bevor es diesen Begriff überhaupt gegeben hat. Doch der Nutzen, der hat sie vor der sozialen Kälte nicht geschützt. Vor allem als das Handwerk für die Industrie uninteressant wurde, hat die Ausgrenzung begonnen, immer brutaler zu werden. Sie hat nur noch ein Schutzschild, die Gemeinschaft und auch die Sprache. Bevor wir uns jetzt die Sprache genauer anschauen, noch ganz ein kurzer Blick zu einer Anekdote, die unseren Umgang mit den Jenischen ganz gut beschreibt. Schauen wir uns mal kurz an, wie die eben zitierte Bocksiedlung in Innsbruck so gesehen und beschrieben wurde. Also einer dieser jenischen Hotspots. Ich habe dazu einen sehr spannenden Artikel gefunden, der heißt Legendär-Doppelpunkt zur Bocksiedlung und ihrer Entstehung, geschrieben von der Hanna Fritz. Sie schreibt von der sehr berühmten, aber auch berüchtigten Bocksiedlung in der damaligen östlichen Peripherie von Innsbruck, heute Westreichenau. Es gibt wenige Kapitel der Innsbrucker Geschichte, die so mythenumwoben sind wie die Bocksiedlung. Gerüchten zufolge soll sich nicht einmal die Polizei dorthin getraut haben. Das heißt, es war wirklich eine eigenständige Enklave. Die Siedlung hat in Anfang genommen in den 1930er Jahren, als die Wohnungsnot in Innsbruck besonders groß war. Und sie hat ca. 40 Jahre lang existiert. Bereits um die Entstehungsgeschichte ranken sich die ersten Mythen. Während manche sagen, der erste Siedler sei ein Kellner namens Otto Salcher gewesen, schreibt der Tiroler Anzeiger vom 1. Juni 1932 wie folgt. Ich lese vor. Mhm. Kolonistensiedlung Reichenau. Besuch im jüngsten Dorf Tirols. Östlich von Innsbruck dehnt sich die Reichenau, ein großer Komplex von Wiesen und Ackerland, aus. Inmitten dieses Grundes stehen nun schon seit 2 Jahren kleine, winzig kleine Häuschen. Die Siedlung verdankt ihr Entstehen einem Irrtum. Das kam so. Stand da hinter dem städtischen Schlachthof schon seit Jahren ein Wohnwagen, wie ihn Zirkusleute benutzen. Darin haust ein gewisser Raut mit seiner Frau. Nun musste aber der Platz, auf dem der Wagen stand, für den Neubau im Schlachthof freigemacht werden und Raut musste in die Reichenau übersiedeln. Ein Stück außerhalb von Innsbruck, bei Amras, liegt eine verlassene Schottergrube und dahin sollte der Wagen im Auftrag der Stadt überstellt werden. Eine andere Schottergrube, aus der heute noch Schotter entnommen wird, liegt mitten in den Wiesen und Äckern der Reichenau. Der Verwalter der städtischen Reichenaugüter gab seinem Traktorführer den Auftrag, den Wohnwagen nach der alten Schottergrube bei Amras zu führen. Es wird aber wohl gerade an einem Montag gewesen sein. Kurz und gut, der Traktorenführer stellte den Zirkuswagen nicht neben die alte, sondern neben die neue Schottergrube, mitten in der Reichenau. Es dauerte nicht lange, da stand auf einmal neben dem einen Wohnwagen ein zweiter und dann ein dritter. Die Besitzer hatten die Räder von den Wagen abmontiert und die fahrbaren Wohnungen auf Ziegelfundamente gestellt. Da ließ sich nun nichts mehr ändern und die Gutsverwaltung beließ die Leute neben der neuen Schottergrube. Ein paar Jahre später hat die Neue Zeitung geschrieben, dass, Zitat, neben kleinen Holzbaracken, Wellblechhäusern und Zirkuswohnwagen einige ausgesprochen hübsche, neuzeitliche Blockhütten, ja sogar richtige Ziegel- und Betonbauten in der Bockbesiedlung zu finden waren. 1950 sind es noch nach Zeitungsangaben bereits 37 Hütten und benannt war die Siedlung nach Johann Bock. Er war das Clanoberhaupt und er war Frechter vom Beruf. Und nach Aussagen von Zeitzeugen war er sowas wie der ungekrönte König der Siedlung oder auch ein bisschen der Lokalbürgermeister. Er soll zwar ein bisschen ein raubbeiniger Geselle gewesen sein, aber in der Nachbarschaft sehr hilfsbereit und durchaus unterstützend gewirkt haben. Und genau dieser Trend, der zeichnet sich auch in vielen Zeitzeugenberichten ab. Gehörte man hier dazu, so fand man ein gutes Auskommen mit den Siedlern. War man aber ein Fremder, so war man vor den Bucklern eher auf der Hut. Immer wieder soll es auch Zusammenstößen von Clans oder Cliquen gegeben haben, so gab es neben den Bockelern etwa auch eine Clique in der Stalingrad-Siedlung. Mhm. Und im Inneren hielten diese Gruppen immer stark zusammen. Bocks Name taucht der Siedlungsbeirat übrigens erst in Nachkriegszeit auf. Davor war es die Reichenauer Siedlung. Also wenn man das so ein bisschen liest, das ist ein Zusammengestöpsel aus verschiedenen Zeitungsberichten, dann kriegt man schon mit, das gab es, man hat es akzeptiert, aber eher am Rande und ein bisschen mystifiziert. Und wenn man schreibt, nicht mal die Polizei wollte dorthin, dann sagt das schon ein bisschen was aus, wie man diese jenischen oder diese Art zu leben damals gesehen hat. Und eben, wenn die Mehrheitsgesellschaft dich so sieht, dann brauchst du Schutzschirme. Und ein Schutzschirm ist die Sprache. Das Jenische. Das ist sowas wie das akustische Bollwerk. Die Grammatik, die ist deutsch, aber der Wortschatz ist ein bunter, geheimer, nennen wir es mal, Raubzug durchs Hebräische und durchs Romanische. Das Wort Jenisch selbst, das ist ein bisschen ein Schlüsselwort. Das wird nämlich vom romanischen Wort Can, D-Z-A-N, für Wissen abgeleitet, sprich, es ist die Sprache derer, die Bescheid wissen. Und das war nie nur ein Dialekt, sondern es war wirklich ein strategischer Schutzpanzer. In einer Welt, die den Fahrenden oft mit Gewalt begegnet, erlaubt jenische Infos zurückzuhalten. Zum Beispiel vor den Huts, der Polizei, oder den neugierigen Gasche, sprich den Nicht-Jenischen. Die Architektur der Sprache, die ist wirklich unfassbar spannend, ein Mosaik der europäischen Wanderungsgeschichte. Die Grammatik, die ist sehr oft sehr nahe am regionalen Dialekt, aber der Wortschatz, der ist hochkomplex, ein Geflecht von Rotwelsch, Jiddisch und Romanisch. Ein paar Worte. Schaften heißt existieren, Schofel heißt schlecht, Beis heißt Haus, Achlen heißt Essen, Radlinge heißt Wagen und Sore heißt Ware. Ich werde gleich versuchen, einen Satz vorzulesen. Bitte jeder, der jenisch ist und das kann, bitte mir verzeihen, ich werde es komplett falsch aussprechen, dass man ein Gefühl kriegt, wie das klingt. Wir können uns vorstellen, dass ein jenischer Händler mit einem schweizerischen Grenzbeamten spricht. Dann kann das aber sagen wie: A verholchten Schei ist mit die Laschisch Motori Multichant. Heißt so viel wie: Gestern ist mir die Kaffeemaschine kaputt gegangen. Was ist daran spannend? Nicht nur, dass es irgendwie vertraut und doch ganz fremd klingt, sondern spannend ist, dass es ein Wort wie Kaffeemaschine, sprich was Neuzeitliches, in dieser uralten Sprache gibt. Das heißt, die Sprache hat es geschafft, sich immer wieder zu erneuern und bis ins Heute zu reichen. Das Jenische war also Werkzeug der Wanderberufe. Es war die Fachsprache eben der Kesselflicker und der Scherenschleifer. Doch genau dieser enge Bezug zur mobilen Erwerbsform hat sie verwundbar gemacht, als der Staat beschlossen hat, dieses Umherziehen auszurotten. Es gibt übrigens immer noch Worte, die du heute benutzt. Buckeln heißt Arbeit, gehen wir buckeln. Oder der Boots, eben die Polizei. Oder eben ein Radlinger, Karren und Auto. Oder Kohldampf, oder Grind, oder Corner. Streiten wir die Corner, Kimball ist aus der Sprache. Es wäre sicher ein Fehler, das Jenische als Dialekt abzutun. Es ist eine nicht niedergeschriebene, hochkomplexe Sondersprache, ein Soziolekt quasi. Und diese Genialität, die liegt in der Tarnung. Es nutzt eben ganz viele Sachen, wie die Grammatik des Deutschen als Skelett und füllt es aber mit sehr exklusiven Worten aus, die für Außenstehende einfach nicht nachvollziehbar sein. Und dieses Kochema Loschen, also die Sprache Eingeweihten, die schöpft sich aus einem ganz, ganz tiefen, komplexen Brunnen, wie gesagt, Jiddisch, Hebräisch, Rotwelsch. In diesem verbogenen Sprechen, in diesem Geheimnisvollen ist natürlich viel Schutz drinnen, aber zeitgleich auch ein Riesenproblem. Und die Heidi Schleich, Sprachenwissenschaftlerin, bringt es auf den Punkt. Die jenische Geschichte ist eine erzählte Geschichte. Es ist eine rein mündliche Tradition, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Es wird nichts in Bücher geschrieben. Und genau das spüren wir heute im Kampf um Anerkennung. Was nicht benannt ist, was nicht schwarz auf weiß im Archiv steht, das existiert, vor allem für den Staat einfach nicht. Und da sind wir jetzt schon beim dunkelsten Kapitel der Geschichte. Und dieses dunkle Kapitel, es ist keine Abfolge von Zufällen. Es ist eher so ein bisschen eine Chronik des Verdrängens und des Vernichtens. Das Ganze beginnt so im Jahr 1853 mit dem Tiroler Kommunaldekret. Der Staat will dieses Karner-Unwesen beenden. Und die Methode, die ist nachvollziehbar. Man entzieht die Pässe, weil ohne Pass keine Reise, ohne Reise kein Brot. Man will die Menschen quasi zur Sesshaftigkeit zwingen, zur Not mit Gewalt. Und diese Gewalt, die kommt dann unter den Nazis auf. Die Jenischen, die werden als Asoziale oder Arbeitsscheue in die KZs deportiert. Wir wissen zum Beispiel vom 14-jährigen Ernst Losser, der wurde nicht nur als vermeintlicher Psychopath ermordet, er wurde schlicht euthanasiert, weil er jenisch war. Dann wird niedergeschrieben, er wollte das Jenische nicht aufgeben. Das war so quasi der Grund, weil einfach nicht, oder weil er nach den Maßstäben der NS-Rassenidiotie als unangepasst oder Stichwort minderwertig galt. Und der Horror, der endet nach 1945 nicht. In der Schweiz hat zum Beispiel das Hilfswerks, lächerlicher Name, Kinder der Landstraße, bis in die 1970er Jahre ca. 600 Kindern ihren Familien entrissen. Einfach um quasi die nächste Generation das nicht mehr zu ermöglichen, dieses Leben. Auch in Tirol wird berichtet von systematischer Gewalt, vor allem in Heimen. Und das Ziel war immer das Gleiche. Diese unangepassten Jenischen, dieses fahrende Volk, das muss sesshaft gemacht und dazu gezwungen werden. Und dieser Zwang, der hinterlässt Narben. Der Marco Bukowetz vom Verein Jenisch in Österreich, der beschreibt es treffend. In der Familie ist man stolz, aber sobald man die Haustür verlässt, rausgeht in die Mehrheitsgesellschaft, dann steckt man den Kopf irgendwie so zwischen die Schultern. Man versucht, sich unsichtbar zu machen, um zu überleben. Aber es gibt Orte, in denen die Maske fällt, auch wenn man eine neue Maske aufsetzt. Was wir jetzt gleich hören, das wird vielen bekannt vorkommen, zumindest die, die die vorletzte Folge gehört haben. Und das ist gut so. Wir schreiben den 6. Jänner, wir sind in Telfs. Klirrende Kälte legt sich wie eine Glocke übers Land. Und die Grenze zwischen Folklore und verdrängter Geschichte zerfließt. Wir sehen vor uns die Lahninger Gruppe beim Schleicherlaufen. Und da sind diejenigen, die Stars. Unter den Augen der Menge wird der Naz aus einem Kieshaufen geschaufelt. Eine über 100 Jahre alte Puppe, das, Zitat, liebste Kind der Lahninger, die als groteske Symbolfigur der Fastnacht aufersteht. Er thront auf einem mit Planen überspannten Dörrerkarren, im leuchteten jenischen Blau. Der Naz, der raucht, der trinkt Schnaps und er speibt in die Menge. Das ist ein bisschen ein rituelles Speiben, das ein bisschen Symbolwirkung hat. Neben der Figur des Naz gibt es aber den Zonner, der der bürgerlichen Welt im wahrsten Sinne die Zunge rausstreckt. Das ist die Figur im Delfer Fasnacht, die die Zunge weit rausstreckt. Es gibt übrigens historische Aufzeichnungen, dass Männer sich extra für diese Rolle die vorderen Schneidezähne haben rausnehmen lassen, dass sie die Zunge weit rausstrecken können. Es war so ein bisschen die Figur, das war der ultimative Spott gegen die Schande, gegen die Polizei, gegen die Obrigkeit. Aber vielleicht ein bisschen gegen eine Gesellschaft, die dieses Volk der Jenischen nur so als Underdogs geduldet hat. Hinter dieser fast nächtlichen Maskerade verbirgt sich aber ein bisschen eine paradoxe Überlebensstrategie. Während die Rollen des Lahninger Vaters und der Lahninger Mutter als höchste Ehre gelten in der Fastnacht, bleibt die reale jenische Existenz im Alltag eher ein Stigma, den man eher so unter den Tisch kehren muss. Die Fastnacht, sie bewahrt Symbole, aber sie birgt auch eine Gefahr. Eine Gefahr der Romantisierung, also das Bild des raufenden, freien Vagabunden, und das überdeckt oft das echte Leid und die bittere Armut, die dann vergessen wird von den Jenischen, von dem Volk. Und am Ende bleibt immer der Blick auf, was machen die Jenischen heute? Wo stehen wir heute? Wir sind mitten im Kampf um Anerkennung. Menschen wie der zitierte Marco Bukowetz oder die Heidi Schleich, die kämpfen dafür, dass die Jenischen als offizielle Volksgruppe anerkannt werden, so wie es die Sinti und die Roma bereits sind. Die beiden, Marco und die Heidi, haben deswegen den Verein Jenisch in Österreich, Verein zur Anerkennung der Jenischen in Österreich und Europa, gegründet mit Sitz in Innsbruck. Übrigens, im türkis-grünen Regierungsprogramm hat man sich bereits damit beschäftigt und diese Anerkennung prüfen lassen. Die Prüfung läuft noch immer. Aber es geht nicht nur um Anerkennung, es geht auch um Sichtbarkeit. Das Jenische Archiv sammelt heute diese erzählte Geschichte, die ganzen mündlichen Überlieferungen, bevor sie verblassen. Es geht darum, dass diese Geschichte in die Schulbücher einzieht. In der Schweiz gibt es schon erste Versuche, das unterzubringen. Dass man nicht mehr über die Jenischen urteilt, sondern ihnen endlich zuhört. Sichtbarkeit ist heute die radikalste politische Art einer Gemeinschaft, die über Jahrhunderte quasi gelernt hat, sich zu verstecken. Die Jenischen sind kein Relikt der Vergangenheit, kein Fremdkörper, also sie sind Teil unserer Geschichte. Und ihre Geschichte ist ganz eng mit der unseres Landes verbunden, mit den Märkten, den Tälern und den ganzen Wegen. Wo keiner hinkommen war, waren sie nicht gewesen. Über Jahrhunderte waren sie Teil des wirtschaftlichen und sozialen Lebens. Sie haben Dinge repariert, Nachrichten überbracht und haben die Regionen miteinander verbunden. Gleichzeitig zeigt ihre Geschichte aber auch, wie schnell ganze Gruppen an den Rand gedrängt werden können. Heute geht es vielen Jenischen gar nicht so sehr um Anerkennung, sondern um Sichtbarkeit. Darum, dass ihre Geschichte erzählt wird, dass sie nicht nur Randnotiz sein, sondern als Teil eines großen kulturellen Mosaiks gesehen werden. Das heißt, vielleicht lohnt es sich, beim nächsten Spaziergang durch ein Tiroler Dorf oder durch eine Stadt kurz innezuhalten, ein bisschen zuzuhören. Vielleicht hört man noch das Echo dieser Dörferkarren, die durch die Straßen heulen. Es ist Zeit, den Kopf nicht mehr einzuziehen. Anerkennung beginnt dort, wo wir die Würde der anderen nicht mehr dulden, sondern als Teil unseres eigenen Erbes begreifen. Das Verstecken sollte ein Ende haben. Das war mein kurzer Streifzug, wirklich sehr, sehr oberflächlich, durch die jenische Geschichte. Ihr könnt stundenlang drüber reden, weil vor allem dieser ganze kulturelle Bereich, da geht es um Musik, da geht es um Literatur, da geht es ums Zirkus- und Artistenwesen, da geht es um die Kunst, da habe ich ihn angeschnitten. Und da gibt es ganz, ganz eigene Lieder, die vor allem in der Delfer Fastnacht ordentlich gefeiert und sichtbar gemacht werden. Und ich glaube, es lohnt sich durchaus, da ein bisschen hinzuschauen auf diesen längst vergessenen Teil unserer Geschichte. Dankeschön.
Cool. Wahnsinn. Ein neues Mosaiksteinchen für Tirol. Für mich wieder, also 99% habe ich nicht gewusst davon. Alles neu. Also insofern total spannend. Und ich habe auch schon ein paar Fragen.
Ja, wir sind mitten in der Reflexion. Ich muss sagen, heute brutal anstrengend. Ich muss dich so konzentrieren, dass nicht niese, schnief, sonst irgendwas, aber es geht halbwegs. Stimme wäre keine mehr, aber.
Dann werden wir schauen, dass wir diese Reflexion ein bisschen.
Aber machen wir es gerne.
Halt.
Ja, bitte.
Nein, es sind einige Fragen für mich.
Ja, schieß los.
Wie gesagt, mir hat eigentlich nur der Begriff des Kauners was gesagt.
Hat ja in die allgemeine Sprache Einzug gehalten. Eher negativ.
Genau. Wie viel hat es denn von dir gegeben in Tirol? Gibt es da irgend...
Na, da es eben keine wirklichen Aufzeichnungen gibt und da keine strikten Grenzen, kann man das nicht wirklich beziffern an Zahlen. Fakt ist, es ist eine multikontinentale Bewegung. Das heißt, die gab es überall, aber vor allem im deutschsprachigen Raum, gerade bei uns da in diesen schwer zugänglichen Gebieten, haben die einfach gewisse Funktionen gehabt, die sie sonst nicht hatten.
Ja.
Und es gibt bis heute, gerade am Innunden, immer wieder so Streifen, wo auch heute noch solche Siedlungen sind. Also bis vor kurzem, gerade bei Delfs oben, gibt es so Auen, wo man geduldet hat, auch als Staat, dass da unten Menschen leben, die jetzt keinen festen Wohnsitz haben,
okay,
die aber mittlerweile alle quasi ausgestorben sind, aussterben und die Nachkommen wohnen jetzt ganz normal.
Aber die waren jetzt nicht überregional irgendwie organisiert. Was jetzt her da eben, da Reichenau, das war ein Dorf unter Anführungszeichen und in Delft ist auch wieder ein kleines Dorf mit, jetzt sage ich irgendwas, 10 Familien, ich weiß es nicht.
Ja genau, also ich glaube man darf da nicht, also ich bin ja jetzt absolut kein Experte, aber so wie ich es verstanden habe, darf man da jetzt nicht wirklich unsere Brille aufsetzen, wo die Dinge alle sehr strukturiert sein, sondern es war quasi eine sehr fließende Bewegung. Dann hat man sich getroffen, wieder nicht. Es waren eher so Clans, Familien, die sich immer wieder wahrscheinlich dann aufgelöst haben, getrennt haben. So habe ich es zumindest wahrgenommen. Aber es gibt schon mittlerweile durch diesen Begriff Jenische, der sei wohl selbst auferlegt, gibt es zum ersten Mal so eine Art Gemeinschaftsgefühl. Mhm. Also ich habe gerade von diesem Marco da ein paar Sachen gelesen und in Delft so oben ein paar Infoveranstaltungen gehabt, wo er dann mit so einer Tracht daherkam, okay, und mit der Zirchorgel gespielt hat. Also sie haben ganz eigene, gerade in der Kunst, Kultur, Musik, ganz eigene Lieder, eigene Instrumente und so weiter. Hat das quasi wie einen Kulturabend gemacht und ein bisschen erzählt. Und der versucht eben ganz massiv, das sichtbar zu machen, was da alles ist. Und ich habe von vielen Künstlern gelesen und so, die alle jenischen Ursprung haben und auch Wert drauflegen auf dieses Kulturgut quasi, was bei uns aber in den Geschichtsbüchern quasi nirgends vorkommt, außer, ich muss das nur kurz berichtigen, ich war letztens im Zeughaus wegen einer Kunstausstellung und da ist ja diese Tirol-Ausstellung und da war dann tatsächlich eine kleine Abteilung, ich glaube es war nur ein Würfel, wo diese Geschichte der Jenischen auch oben gestanden ist und wie wichtig ihre Funktion war, um Waren eben dort hinzubringen, wo sonst keiner hinfährt. Okay. Also es gibt es doch.
Das heißt, jetzt, wenn sie versuchen, sich als Gruppe, wie auch immer, zu etablieren, nachher gibt es schon diesen Drang oder diesen Wunsch nach Struktur und Einordnung und so weiter.
So verstehe ich es. Ja, ich glaube, man hat sonst Angst, dass, also ich habe mit der Bordelfa geredet,
ja,
und da ist das schon immer so, die Laninger, das ist so schon, also alles sehr nett so, wie man redet, aber irgendwie sind es dann doch die bisschen anderen so, also wie so ein Geheimbund so gefühlt, wenn man darüber berichtet. Die sind halt ein bisschen anders wie mir so, freiheitsliebender, ein bisschen ruppiger, so weit drüber geredet. Und ich glaube, man hat ein bisschen Angst, dass man dann nur diese stigmatisierten Bilder hat oder nur die Fasnachtsbilder hat und dieses Echte, was da alles dahinter geht, dass es vergessen wird. Und deswegen wird man sich darum bemühen, dass es diese Anerkennung gibt und dass die Geschichten erzählt werden.
Ich verstehe. Ist unser jetziger Innenminister ein Lahninger?
Das müsste man fragen. Aber er ist zumindest ein Karner.
Ach so. Ja, ja, das müssen wir.
Das müsste man mal fragen. Aber eben, also ich glaube, unter Kurz damals, Kurz 1 oder 2, glaube ich, hat man begonnen mit dem Ganzen. Bei Nehammer ging es weiter. Und glaube, bis heute wird es geprüft. Man hat zumindest die Unterlagen abgegeben und diese Anerkennung, die läuft. Mhm. Aber Anerkennung ist eins. Ich glaube, darüber zu reden, ein bisschen hinzuschauen, ich finde das so spannend. Geschichtsbücher waren für mich immer, was da drin steht, das ist es. Da ist alles drinnen. Da gibt es nichts, was mehr gibt. Aber es gibt eben doch Dinge, die es noch darüber hinaus gibt, die man vielleicht nicht so im Fokus hat. Und deswegen finde ich es dann spannend, dass man das recherchiert, niederschreibt, aufarbeitet wissenschaftlich und dann integriert.
Ja, gerade die Geschichte, die nicht geschrieben wurde,
schwierig.
hat oft eine Motivation, ja. Warum sie nicht geschrieben wurde.
Ja, ja, klar. Damals, du bist einfach am Rand der Gesellschaft. Du bist ja Aussätziger, du bist eher geduldet, um mir meine Waren zu bringen, aber dann kannst du wieder schleichen. Dann musst du irgendwie überleben. Dann wird man wahrscheinlich sich nicht gerade. Oder wo hätten es denn die Archive bauen sollen, wenn man da und umherzieht? Wo ist denn das dann? In deinem Wagen oder wo ist das dann? Und in der Schweiz hat man begonnen jetzt, da sind sie anerkannt. In der Schweiz ist das schon durch. Und da gibt es eben das erste Schulbücher, Geschichtsbücher, wo das Kapitel einfach alles Teil der schweizerischen Geschichte niedergeschrieben ist. Ja, ein Mosaiksteinchen.
Und wo war genau die Boxsiedlung? In der Reichenau, aber wo war die jetzt zu verorten?
Man ganz genau kann ich es nicht sagen. Ich habe das Bild zwar gefunden, aber weiß ich nicht, in der Reichenau bei einer Schottergrube.
Okay.
Wo die genau war, kann ich gerade nicht sagen. Müsste ich nochmal aufmachen, den Artikel, da war es genau drinnen. Ich habe mich mit Reichenau zufrieden gegeben.
Okay.
Genau so ist es.
Ja, gut. Super. Vielen Dank. Wieder etwas angemalt, was davor weiß war.
Sehr gut. Apropos angemalt, Experience Tirol, die Show. Im Kaufhaus Tirol, zweiter Stock, also im Zentrum von Innsbruck, täglich besuchbar. Lieber Peter, ich habe die Ehre, dir eine Frage zu stellen.
Alles.
Raum 4 ist der Kunstraum. Mhm. Gibt es im Kunstraum ein Bild, das sich ein bisschen an die Geschichte der Jenischen erinnert?
Ja, also wenn du das meinst, ich weiß nicht, ob du auf das anspielst, aber die Flucht aus dem Zillertal,
ja, genau.
Die Vertreibung aus dem Zillertal, da geht es zwar um...
Das war's schon wieder. Ich wollte fragen, wir haben also durchaus immer wieder Themen, die sich immer wieder kehren, Vertreibung und so weiter, ist ja egal, worum wir jetzt sind. Kannst du uns kurz erzählen, wie wir die Bilder ausgesucht haben, nach welchem Motiv im Kunstraum 4? Also was das, das Leitbild war.
Ja, das Leitbild. Da muss ich zuerst einen Schritt dazu zurückgehen. Für uns war generell einmal wichtig, dass wir überhaupt das Thema Kunst unter Anführungszeichen mitnehmen. Und das, obwohl es eine unterhaltsame, Multimedia-Show ist eigentlich. Trotzdem wollten wir auf ein Themengebiet setzen, das vielleicht, das man in dem Rahmen nicht so erwartet. Weil uns es wichtig ist, das aus der künstlerischen Perspektive zu betrachten, weil gerade in der Kunst oft diese Themen, ich nenne es jetzt einmal, versteckt werden oder abgebildet werden, die man da viel besser transportieren kann, als wie das vielleicht durch eben Geschichtsbücher oder sowas dargestellt ist. Und insofern war es uns wichtig, unterschiedliche Themen, die ja gesellschaftlich relevant sein, ob das jetzt sozial ist oder was auch immer, da in dieser Weise die Leute zu präsentieren, um ihnen ein bisschen auch diese Sichtweise zu präsentieren.
Das heißt, der rote Faden war gar nicht die Tiroler Kunst, weil die gibt es ja per se nicht als Strömung, sondern was sind denn wiederkehrende Motive? Da ist eben Vertreibung oder Umzug eins, aber auch der Berg, die Natur ist eins. Das wollte man heute sagen.
Das ist so, ja.
Cool.
Es gibt schon viele Sachen auch, die da drinnen verarbeitet sind. Aber das sind sicher einige der wichtigen Motive da drinnen. Ja.
Jetzt seid ihr selber seit einem Jahr sehr intensiv mal zeichnen und damit beschäftigt. Habe jetzt zum ersten Mal gecheckt, was für einen coolen Bogen wir drinnen haben. Von diesem Josef Anton Koch, der zum ersten Mal am Berg malt, sehr naturalistisch. Und dann Max Weiler, der ja die Natur komplett zerlegt, bis auf die gefühlte, auf die Atomebene. Boah, der beschäftigt sich mit der Tiroler Natur im weitesten oder mit Natur. schaut aber komplett verschieden aus. Und das ist schon cool. Mhm. Und das sieht man bei uns in 8 Minuten. Ich glaube, das kann man sich schon auch gönnen.
Unbedingt.
Halt kracht mein Mikro überall. Aber ja, da hat jemand was manipuliert.
Nein, ich glaube, es ist nicht so schlimm.
Nein.
Nein.
So, jetzt machen wir Schluss, bevor die Stimme ganz kippt.
Unbedingt.
Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs immer wieder Bewerten auf allen Kanälen. Feedback gerne am podcast@experiencetirol.com. Wir freuen uns über euer Feedback. Wir antworten auf jede einzelne Mail. Bis in 2 Wochen. Baba.
Macht's es gut. Ciao.
So zusammenreißen. Vor allem so wenig Atem. Total. Hat die Show Maske on?
Ja. Es war, glaube ich, eine lange Folge. Wie viel hast du denn?
45. Also ist Durchschnitt. Gut Musik, gut.